miteinander und willkommen bei der nächsten Folge unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Rainer Mees, Alexander Schelle und ich, wir werden in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit werfen. Auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Heute möchten wir darüber reden, wie das eigentlich mit dem Wissen und dem Glauben ist. Was weiß ich eigentlich? Was glaube ich nur? Oder, um es noch komplizierter zu machen, wann glaube ich nur etwas zu wissen und wann weiß ich, dass ich etwas nur glaube? Genau genommen geht es darum, warum es so etwas wie Glauben überhaupt gibt. Und damit meinen wir nicht in erster Linie Glauben im religiösen oder spirituellen Sinne, sondern Glauben im Sinne von etwas als gegeben annehmen. Etwas, was ich eigentlich gar nicht wirklich weiß. Glauben in diesem Sinne ist ja eher gefühltes Wissen. Also etwas, das überhaupt nicht logisch oder rational belegt ist, sich subjektiv, aber trotzdem als Wahrheit anfühlt. Und lustigerweise haben solche Annahmen auch eine große Beständigkeit, selbst wenn irgendwann sachliche Gegenargumente auftauchen. In der Psychologie ist dieses Phänomen als Belief Perseverance bekannt, also als Tendenz, auch dann an Annahmen festzuhalten, wenn sie sich als falsch herausgestellt haben. Statt solche als reine Mutmaßungen oder sogar erkannte Fehlannahmen zu verwerfen, hat man eben eher die Tendenz, Informationen zu suchen, die irgendwie meine Annahme stärken. Informationen, die meinen Glauben sachlich in Frage stellen, werden dagegen ausgeblendet, gar nicht erst gesehen oder ihrerseits als falsch abgetan. Confirmation Bias nennt man diese Bestätigungstendenz in der Psychologie. Henry Ford wird sinngemäß gerne mit dem Satz zitiert: Ob du glaubst, etwas zu können oder glaubst, es nicht zu tun, du wirst recht haben. Gleiches gilt für den Glauben, dass irgendetwas so ist und nicht anders. Wir haben eine Meinung, wir glauben manchmal sehr fest und sehr sicher und das häufig, obwohl uns bewusst sein sollte, dass wir eigentlich nichts bis wenig davon wissen. Ein solcher Glaube ist oftmals sehr stark und dauerhaft und führt auch zwangsläufig zu Voreingenommenheiten, der erwähnte Confirmation Bias. Und solche Voreingenommenheiten führen häufig zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen, self-fulfilling prophecies. Wenn ein Glaube an etwas erst einmal fest gefasst ist, lässt er sich häufig selbst durch plausible, sachliche und objektive Gegenargumente nicht erschüttern. Belief Perseverance. Wir besitzen also eine generelle Bestätigungstendenz, eine Neigung, vorgefasste Meinungen, also Glaubensgrundsätze, beizubehalten. Und das geht in aller Regel mit einer intuitiven Abneigung einher, das, was wir glauben, zugunsten neuer Überzeugungen aufzugeben. Im Alltag unserer medialen Welt und in der Kommunikation mit anderen führt das dann zu immer wiederkehrenden Verhaltensmustern, die jeder von uns ständig bei anderen Menschen beobachten kann, aber auch bei uns selbst, wenn wir uns selber mal kritisch unter die Lupe nehmen. So sehen wir beispielsweise bestätigende Informationen zu unseren Glaubensgrundsätzen und Annahmen bevorzugt, wir übersehen aber gerne Abweichendes. Wir greifen zum Beispiel schneller nach einer Zeitung, die uns das sagt oder bestätigt, was wir ohnehin glauben, und nicht nach der, die das Gegenteil behauptet. Wir vertrauen eher Personen, die unsere vorgefassten Annahmen bestätigen und sie nicht in Frage stellen. Das ist übrigens der Bonus erfolgreicher Populisten. Ob die entworfenen Drohszenarien objektiv der Wahrheit entsprechen oder nicht, spielt eine vollkommen untergeordnete Rolle. Solange sie den eigenen Vorurteilen entsprechen, stimmt man zu. Und sollten die Betreffenden zu einer ihrer Annahmen einmal zweideutige Informationen erhalten, so werden diese im Zweifelsfall trotz dieser Zweideutigkeit als Bestätigung interpretiert. Und selbst wenn es widersprüchliche Informationen gibt, so werden wir die den Annahmen und Vorurteilen bestätigenden Aspekte stärker gewichten. Woher aber kommt jetzt diese menschliche Tendenz zu glauben, oft selbst wieder besseren Wissens? An dieser Stelle liefern die Psychologie und die Evolutionsbiologie bzw. Anthropologie ein paar ganz gute Ideen. Zunächst einmal kann man die Tendenz an etwas zu glauben im Kontext einer animistischen Ursache-Wirkungssicht sehen. Animistisch bedeutet, dass wir instinktiv und unbewusst dazu neigen, auch Dingen einen Willen und oft eben auch eine böse Absicht zuzuschreiben. In der Praxis habt ihr euch schon einmal irgendwo gestoßen und anschließend, weil ihr sauer auf diese fiese Wand oder diese gemeine Laterne wart, dagegen getreten? Die böse Wand, die böse Laterne muss ja schließlich bestraft werden für ihre Gemeinheit, nicht wahr? Oder wie ist es mit einem Tennisspieler, der nach einem missglückten Schlag seinen Schläger zertrümmert? Strafe für den ungehörigen Schläger. Das Gleiche funktioniert natürlich auch im positiven Sinne, wenn man so will. Der Schal, den der Trainer bei seinen größten Erfolgen umhatte, der ist natürlich ein Glücksschal. Er hatte etwas damit zu tun. Der Schal hat etwas gut gemacht, nämlich Glück gebracht. Wir finden hunderte von Beispielen für so ein animistisches Verhalten, bei dem Dingen eine Absicht unterstellt wird. Eine gute oder eine böse. Je jünger Kinder sind, desto mehr neigen sie dazu. Was aber nicht heißt, dass sich das mit dem Alter geben würde, denn wie gesagt, wer hat nicht schon mal gegen den blöden Wagen getreten oder dem Computer einen Schlag verpasst, wenn er aus purer Boshaftigkeit nicht das tat, was er eigentlich sollte? Natürlich ist so ein Verhalten nicht rational. Und es wird auch kaum bewusst ausgeführt, aber es geschieht. Regelmäßig. Und es hat seinen Zweck. Es dient der Psychoregulation. Grundsätzlich sind Situationen und Geschehnisse leichter zu ertragen, wenn wir Ursache-Wirkungszusammenhänge erkennen. Unbekanntes und nicht nachvollziehbares macht Angst oder ist zumindest besorgniserregend. Bekanntes hingegen ist, wenn schon nicht beeinflussbar, dann doch zumindest einschätzbar. Es ist ein urmenschliches Phänomen, seit unsere frühesten Vorfahren sich ihrer selbst und ihrer Umwelt bewusst wurden, immer und überall Akteure am Werk zu vermuten. Wenn etwas geschieht, muss jemand dafür verantwortlich sein, damit die Situation nachvollziehbar wird. Immer dann, wenn also etwas Ungewöhnliches geschah, dann wurde die Frage nach den Ursachen auf soziale Weise beantwortet. Ein Jemand, ein Wesen steckte dahinter. Und damit wurde dann auch die unbelebte Natur beseelt, wenn man so will. Forschungen der Anthropologie und Ethnologie zeigen, dass in fast allen frühen Kulturen Naturvorgänge als soziale Dramen verstanden wurden. Wenn ein Sturm aufkam, dann war es ein Gott, der auf dem Wind ritt. Oder wenn es eine Mond- oder Sonnenfinsternis gab, dann kämpfte natürlich jemand gegen einen anderen am Himmel. Heute ist es natürlich Allgemeinwissen, dass hinter Himmelsereignissen astronomische oder meteorologische Mechanismen stecken. Und trotzdem ist dieser animistische Reflex, das Klavier zu schlagen, wenn es nicht die richtigen Töne spielt, oder die Computertastatur, wenn der Rechner wieder nicht macht, was er soll, dieser Reflex, der ist immer noch da. Und wie erwähnt, ist diese Tendenz bei Kindern sogar noch viel stärker ausgeprägt als bei uns älteren Menschen. Bereits in den 1920er Jahren hat das der Entwicklungspsychologe Jean Piaget aufgezeigt. Kinder vermischen schnell in ihrer Wahrnehmung Lebendiges und Lebloses. Was ihnen Schaden zufügt, macht das mit Absicht. Der Stein, an dem sich das Kind stößt, ist böse, böser Stein. Und tut die Hand weh, hat die Mauer das Kind geschlagen und nicht umgekehrt. Mit Absicht hat die Mauer sich dahingestellt, in den Weg. Was treibt uns also auch nach über 2 Millionen Jahren menschlicher Evolution zu so irrationalen Reaktionen und zu so unbewusstem Glauben an jemanden oder etwas? Seit einigen Jahren wird versucht, das mit einer neuropsychologischen Struktur in unserem Gehirn zu erklären. Diese Struktur wird als Hyperactive Agency Detection Device, HADD, bezeichnet. Manchmal wird Hyperactive auch durch Hypersensitive ersetzt. Wir haben nach dieser Theorie also eine Hirnstruktur, die als Detection Device, also als Erkennungswerkzeug, für eine Agency, also eine Wirkung fungiert. Ein Erkennungswerkzeug für eine Wirkung. Und dieses Detection Device, ja, das ist nun eben leider hyperaktiv. Es schlägt also auch Alarm und drängt uns irgendwelche Erklärungen auf, wo es eigentlich gar keine erkennbaren gibt. Denn irgendetwas ist besser als nichts. Darauf werden wir gleich noch zurückkommen. Warum hat nun dieses neuropsychologische Aktivitätserkennungssystem die Neigung, hyperaktiv zu sein und Erklärungen zu produzieren, wo es gar keine gibt? Nun, dafür gibt es evolutionsbiologische Erklärungsversuche. Springen wir mal gedanklich in die Vergangenheit zu unseren frühmenschlichen Vorfahren. Menschen sind ursprünglich Lebewesen, die sich zwar einerseits vor Raubtieren in Acht nehmen mussten, andererseits aber auch selbst Beute machen wollten. Und in beiden Fällen war es einfach vorteilhafter, in der Umwelt eher zu viel Aktivität zu erkennen als zu wenig. Das Entdecken oder vielmehr das vermutete Entdecken von Akteuren, also Feinden oder Raubtieren, die es gar nicht gab, fiel eigentlich kaum ins Gewicht. Das war ja immer ein Irrtum, der sich relativ schnell korrigieren ließ und der keine großen Auswirkungen hatte. Im umgekehrten Fall war es aber ausgesprochen problematisch und mitunter lebensgefährlich, Räuber oder auch Beute nicht zu bemerken, wenn sie tatsächlich da waren. Kurz gesagt, lieber einmal zu oft vor dem Säbelzahntiger weglaufen, als einmal zu wenig. 10-mal aus Übervorsichtigkeit flüchten, wenn ich an einen Räuber im Gebüsch glaube, der gar nicht da ist, mag zwar anstrengend sein, hält mich aber länger am Leben, als es nur ein einziges Mal nicht zu tun, wenn der Säbelzahntiger tatsächlich lauerte. Nun mag es uns natürlich schwerfallen zu akzeptieren, dass wir auch heute noch ein kognitives System besitzen, das gern mal falschen Alarm schlägt und uns Dinge glauben lässt, die mit der Realität wenig bis nichts zu tun haben. Aber das HADD-Konzept hat auch heute noch für den modernen Menschen einen Sinn. Es sichert irgendwie nach wie vor unser Überleben. Wer überall Gespenster sieht, wird zwar belächelt, überlebt aber die allzu sorglosen Mitmenschen. Und überlebt auch die reinen Rationalisten, die sich selbst überschätzen, weil sie denken, sie hätten immer alles durchschaut. Das HADD sorgt damit dafür, dass wir im Notfall vorbereitet oder zumindest mental auf ein ungünstiges Geschehen eingestellt sind und deshalb schnell genug reagieren können. Es hilft uns zu überlegen, wer oder was gerade eine Bedrohung sein könnte oder wer oder was hinter einem Unglück steckt, damit ich in Zukunft besser reagieren kann. Dabei werden auch immer die Mitmenschen einbezogen. Gibt es hier jemanden, der uns Böses will? Ihr kennt sicher auch alle das Gefühl, dass ihr manchmal einem Menschen begegnet, einem Fremden, den ihr nie zuvor gesehen habt, und trotzdem sagt euch eure Intuition, euer Bauchgefühl oder genau genommen das HADD, dass da irgendwie Vorsicht zu walten ist. Man weiß nicht so richtig warum, aber das HADD warnt uns. Manchmal zu Unrecht, manchmal zu Recht. Außerdem beruhigt das Hyperactive Agency Detection Device generell. Selbst Friedrich Nietzsche, der von diesem HADD Mitte des 19. Jahrhunderts natürlich noch nie gehört hatte, hat diese Tendenz schon gesehen. Er hat geschrieben, etwas Unbekanntes auf etwas Bekanntes zurückzuführen erleichtert, beruhigt, befriedigt und gibt außerdem ein Gefühl von Macht. Mit dem Unbekannten ist die Gefahr, die Unruhe, die Sorge gegeben, und der erste Instinkt geht dahin, diese peinlichen Zustände wegzuschaffen. Und weiter schreibt Nietzsche, erster Grundsatz, irgendeine Erklärung ist besser als keine, weil es sich im Grunde nur um ein Loswerdenwollen drückender Vorstellungen handelt. Deshalb nimmt man es nicht gerade streng, mit den Mitteln sie loszuwerden. Die erste Vorstellung, mit der sich das Unbekannte als bekannt erklären lässt, tut so wohl, dass man sie für wahr hält. Ja, irgendeine Erklärung ist besser als keine. Das ist eine Erkenntnis, die sich auch in der modernen Psychologie durchgesetzt hat. Es wird von einem angeborenen Erklärungstrieb gesprochen, der uns stets irgendeine Begründung suchen lässt und uns dann auch mit dem Gefühl größter Befriedigung belohnt, wenn wir eine Antwort finden. Ob diese Antwort tatsächlich korrekt ist, das ist dabei zweitrangig. Erklärungen müssen also nicht einmal wirklich zutreffen, damit uns unser Hormonsystem belohnt und wir ein gutes Gefühl haben. Erklärungen müssen nur so weit in unser Mindset passen, dass wir daran glauben können. Dieses gute Gefühl, diese Belohnung, die sich durch entsprechende Hormonausschüttungen auch körperlich äußert, verstärkt also unser Tun positiv. Solche Hormonausschüttungen können zum Beispiel Endorphine oder Dopamin betreffen. Eingangs habe ich ja Henry Ford zitiert. ob wir glauben, etwas zu können oder glauben, es nicht zu tun, in beiden Fällen werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit recht haben. Und gleiches gilt für den Glauben, dass irgendetwas so ist und nicht anders. Und hier haben wir den Grund dafür. Unser Glaube belohnt uns. Ob er sachlich korrekt ist oder nicht, spielt im konkreten Moment gar keine Rolle. Er liefert den Grund für etwas und das fühlt sich einfach gut an. Wir sind also längst nicht so vernünftig, wie wir es gerne glauben wollen. Aber was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Naja, es ist ja schon mal etwas, wenn wir sie uns bewusst machen. Wenn wir uns also zum einen klar machen, dass wir eine generelle Tendenz zum Glauben haben und zum anderen, dass solche Annahmen ziemlich beständig sind. Belief Perseverance. Und außerdem mag es hilfreich sein, wenn wir uns im konkreten Fall die Frage stellen, was wir denn wirklich wissen und was wir nur zu wissen glauben. Vielleicht aus zweiter Hand oder vom Hörensagen. Denn auch wenn uns dieser Glaube mitunter ein gutes Gefühl vermitteln mag, so wiegt er uns doch manchmal auch in trügerischer Sicherheit, wenn wir die Realität nicht sehen wollen. Etwas zu glauben ist einfach nicht etwas zu wissen. Alles hat seine Zeit im Leben, mir die Freiheit zu nehmen, mich mit Annahmen zu begnügen, aber auch im entsprechenden Moment meine Annahmen über Bord zu werfen und mich lieber nach Fakten zu richten, selbst wenn sie unbequem sind. Beides hat seine Zeit, aber die Entscheidung darüber, wann die Zeit für das eine oder das andere ist, kann ich natürlich nur treffen, wenn ich mir der Sache als solcher überhaupt bewusst bin. Vielleicht warst du persönlich das auch schon vorher, anderenfalls bist du es vielleicht jetzt. Ja, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt aus den letzten 10, 12 Minuten wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Gerne nehmen wir auch wieder Anregungen für weitere Themen oder Wünsche nach Vertiefungen von euch auf. Und wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist wie immer herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine für heute und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.